Hast du das Gefühl, dass dein Körper gegen dich arbeitet, seitdem du trauerst? Spürst du Verspannungen, Müdigkeit oder sogar Schmerzen? Und keiner kann dir so richtig sagen, warum? In dieser Folge spreche ich mit Dr. Johanna Disselhoff, Psychologin und Hypnose-Expertin, genau darüber. Wie unverarbeitete Gefühle sich in unserem Körper festsetzen und wie wir sie lösen können. Wir reden über Psychosomatik, über die Kraft der Hypnose und darüber, warum es so wichtig ist, dass du deiner Trauer Raum gibst, anstatt sie wegzudrücken. Es wird ein tiefes, ehrliches Gespräch und vielleicht findest du darin genau den Impuls, den du gerade brauchst. Und wenn du bei Seelensport die Ausbildung machen willst, kriegst du sogar einen aufgezeichneten Workshop mit Johanna inklusive Anleitung einer Hypnoseübung, die du dann bei deinen Kursen mit einfließen lassen kannst. Den Link zur Ausbildung findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's los. Trauerwelle. Dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Liebe Johanna, ich freue mich riesig, dass du heute hier dabei bist im Podcast Trauerwelle. Und ganz spontan haben wir gerade beschlossen, dass dieser Podcast nicht nur bei mir erscheint, sondern auch in deinem Podcast. Also richtig cool. Es wird ein spannendes Gespräch. Vielleicht bevor wir starten, magst du dir erstmal vorstellen. Wer bist du? Was machst du so? Wo lebst du? Erzähl uns ein bisschen von dir.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich total, in deinem Podcast zu sein. Und ich muss immer bei dem Titel von deinem Podcast schon so schmunzeln. Ich mag dieses Wortspiel total. Mit der Trauerwelle. Ja, ich bin Johanna Disselhoff, Diplompsychologin und Hypnosetherapeutin. Ich mache den Gehirnwäsche-Podcast.
Richtig cooles Wort.
Das passt so gut zu meinem Psychologenthema. Ja. Und genau, ich bin spezialisiert auf Psychosomatik und helfe meinen Klientinnen mithilfe von Hypnose dabei, ihre Schmerzen und Symptome zu verstehen und zu lösen, weil ganz, ganz viele Schmerzen und Symptome durch unterdrückte Gefühle entstehen, durch Erlebnisse aus der Kindheit und Jugend. Und da können wir wunderbar mit Hypnose ansetzen und dann Lösungen finden und das nachverarbeiten. Und das führt eben ganz, ganz oft dazu, dass dann Symptome und Schmerzen besser werden, die vorher nicht reagiert haben auf medizinische Behandlung oder wo man auch keine Ursache gefunden hat. So, das ist so mein Job, das ist das, was ich mache. Und ich habe neuerdings auch eine Hypnoseausbildung seit letztem Jahr, wo man von mir auch lernen kann, wie man das selber mit Klienten machen kann und wie man Hypnose da effektiv einsetzt.
Ja, voll cool. Und vielleicht nur ganz kurz zu mir, für alle in dem anderen Podcast, in deinem.
Genau.
Mein Name ist Katrin Bieber und ich habe ein Bewegungskonzept für Trauernde entwickelt, aus meiner eigenen Trauer heraus, aber natürlich auch mit vielen Ausbildungen im Hintergrund. Meine Schwester ist nämlich 2013 ermordet worden von ihrem Freund. Und ja, man kann sich vorstellen eben, dass das so ordentlich auf den Körper sich auswirkt. Und das war mir immer in der klassischen Trauerbegleitung dann zu wenig und auch in der Therapie. Ich wollte dann etwas, was irgendwie meinen ganzen Körper beansprucht, also mit reinbringt in diese Verarbeitung, in diese Bewältigung und habe dadurch dann den Seelensport entwickelt, ein eigenes Bewegungskonzept für trauernde Menschen.
Genau. Das ist super spannend.
Und bin auch noch Autorin. So, genau, zwei Bücher noch geschrieben.
Also, das sagst du so.
So nebenbei.
So nebenbei.
Fühlt sich manchmal echt so an, als wäre es so, ja, so. Zwischendurch habe ich die Bücher noch geschrieben und gebe auch Ausbildungen und Kurse.
Und du bist auch Mama, ne?
Und ich bin auch Mama, genau. Ja. Ich bin Mama von einem Sohn, der 3 Jahre alt ist, genau.
Genau,
was das wir alles
ich
sind.
Bin auch Mama. Ja.
Genau. Ja, dann starten wir gleich mal rein. Ich hätte mal die Frage an die, du hast ja Psychologie studiert und hat es irgendwie einen bestimmten Moment oder vielleicht auch ein Erlebnis gegeben in deinem Leben, das dir gezeigt hat, dass eben unsere Psyche, unser Geist, wie man es halt nennen mag, so eine enorme Kraft auch besitzt?
Also ich habe immer schon früh drüber nachgedacht, warum eigentlich schlimme Erlebnisse uns so nachhaltig beeinflussen und so eine extreme Auswirkung haben und so das Leben so mit einem Schlag verändern können. Und da habe ich immer gedacht, dann muss doch auch das Gegenteil gehen. Und das konnte mir aber keiner sagen, wie das geht. Und da habe ich irgendwie mein ganzes Studium über nach Antworten gesucht und die nicht gefunden im Studium. Und dann kam ich am Ende vom Studium zu einem Therapeuten, bei dem ich so ein paar Monate mitgearbeitet habe. Da haben wir immer Kinder getestet. Und der hat ganz viel mit Achtsamkeit gemacht damals. Und der hat mir dann das mal auch so als Hausaufgabe gegeben, dass ich mir mal die ganzen Achtsamkeitsbücher angucke und hat mir da Sachen mitgegeben. Und dann habe ich angefangen, immer Achtsamkeitsübungen zu machen. Und da hat sich schon die Welt für mich verändert, weil durch diese Achtsamkeitsübungen hört man erstmal, was im Kopf so alles los ist. Also das war für mich, das war so am Ende meines Studiums und das war wirklich extrem, was ich auf einmal gehört habe, was ich alles denke. Also es war mir vorher nicht bewusst und es war mir auch nicht bewusst, wie sehr ich für meine eigenen Gefühle verantwortlich bin, indem ich immer diese Gedanken weiter noch befeuere, ne? Und da immer weiter drin bleibe. Und das habe ich durch Achtsamkeit gelernt. Das war so ein Augenöffner für mich. Und dann bin ich in den Job gegangen. Ich habe dann erstmal an der Uni gearbeitet und habe dann eine Promotionsstelle gehabt. Habe da meine Doktorarbeit vorbereitet erstmal und bin dann, als meine Stelle da zu Ende ging, habe ich mich beworben und bin dann ins Gefängnis und habe ein paar Jahre als Gefängnispsychologin gearbeitet. Unter anderem ersatzweise oder aushilfsweise in der Abschiebehaft. Und da hatten wir so viele Menschen, die so verzweifelt waren. Und die auch so viel erlebt hatten, gerade die Frauen, ne, die oft aus der Zwangsprostitution kamen, ne, und auch unheimlich Angst hatten, zurückzugehen in ihr Heimatland, ne. Und wir hatten die große Herausforderung, dass wir mit denen nicht immer reden konnten, ne, weil wir oft die Sprachen nicht gesprochen haben, die die
Stimmt,
gesprochen
ja.
haben. Uns teilweise auch gar nicht wussten, ne, weil einfach keiner wusste, wo die Person wirklich jetzt herkommt oder was der Dialekt ist, den sie versteht, ne. Also das war teilweise wirklich schwierig. Und da habe ich angefangen, mit einer Sozialarbeiterin zusammen nach Methoden zu suchen, wie man trotzdem diesen Menschen helfen kann. Und da habe ich auch angefangen, vieles anders zu machen, als ich es gelernt hatte. Zum Beispiel ist es in der Psychologie eigentlich relativ verpönt, das Gegenüber anzufassen. Ne? Und
Ja,
in der
stimmt,
Abschiebe,
ja.
ja,
Das
also
Wort,
wirst du,
ja.
glaube ich, in der Therapie oder so selten erleben, dass ein Therapeut
Voll.
dich mal, also mit anfassen meine ich ja jetzt schlicht und ergreifend, mal die Hand auf die Schulter
Ja,
legen, ne?
voll. Da ist immer
Oder mal
ganz
die
kurzer
Hand in die Hand
Abstand.
nehmen. Genau, da ist eigentlich immer sehr viel Distanz dazwischen. Und wir haben da angefangen, einfach weil es nicht anders ging, dass wir die Leute in den Arm genommen haben, ne? Dass wir denen die Hand auf die Hand gelegt haben, ne? Oder auf die Schulter. Und das hat so einen Unterschied gemacht. Und das fand ich so spannend. Und da habe ich mich angefangen, auch mit nonverbaler Kommunikation zu beschäftigen und mit diesen Themen und bin dann irgendwie auf die positive Psychologie gekommen. Und so auf die Frage, wie kann man eigentlich, also das war dann mehr so meine Selbsthilfe für mich, weil ich nach diesen Tagen immer so fertig war, ne, und so emotional ausgelutscht sozusagen, ne, und
Voll.
ausgesaugt, dass ich mich gefragt habe, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich diese Arbeit machen kann und es mir gut geht? Weil es ist ja nicht Sinn der Sache, dass es mir schlecht geht, weil ich anderen helfe. Und dann weiß
Ja.
ich ja auch direkt, das war mir direkt klar, dann kann ich das nicht lang machen. Und so bin ich auf die positive Psychologie gekommen und das hat mein Leben auch noch mal komplett verändert. Und das sind ja in der positiven Psychologie so einfache kleine Übungen. Ich habe zum Beispiel angefangen, mich in der Stadt in ein Café zu setzen und die Menschen, die an mir vorbeigehen, zu beobachten und mich zu fragen, was ist das Schöne an der Person? Und das hat dazu geführt, dass sich meine Wahrnehmung einfach viel mehr auf das Positive verschoben hat. Und das klingt so simpel und das ist auch so simpel. Also wenn man das wirklich täglich macht und sich solche Fragen stellt und so bewusst die Wahrnehmung lenkt, dann lernt das Gehirn das und geht gar nicht mehr so sehr in diese negativen Dinge. So, also das wissen wir mittlerweile auch aus Studien, dass das Gehirn da tatsächlich mitlernt und sich dann auch entsprechend verändert. Und ich glaube, das hat sich einfach über die Jahre, das merke ich mittlerweile, ne, wie sehr sich das ausgezahlt hat, weil ich, wenn Dinge passieren, wo ich weiß, die hätten mich vor ein paar Jahren noch aus der Bahn geworfen. Ich einfach direkt merke, okay, ich habe direkt einen Plan B. Ich sehe das gar nicht als Problem. Ich sehe sofort die Chance, ne? Und das kommt durch diese Übungen, ne? Und ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was eigentlich deine Frage war, aber dann.
Die hast du schon beantwortet, aber wo ich vielleicht gern noch reingehen würde, weil ich finde, also jetzt nehmen wir mal jetzt mal nur mich als trauernde Person, die etwas Schlimmes erlebt hat. Und wenn dann natürlich kommt, ja, du musst das Schöne sehen oder achte doch auf das Zwitschern der Vögel und dann geht es da besser und so. weil ich finde, es braucht ja dann auch einen Übergang. Also einfach so diese Trauer da sein zu lassen oder den Schmerz oder was auch immer. Und gleichzeitig darf dann auch daneben diese Schönheit widerstehen. Und das ist ja dann auch ein Prozess. Also ich glaube, es funktioniert natürlich nicht so, dass man, ja, dass etwas Schlimmes passiert und dass man dann sagt, schau doch das Blatt an und alles ist gut oder so. Oder?
Absolut,
Also, dass
du
man
hast
das ein
völlig
bisschen
recht.
differenzieren und
Ja, das
erklären.
ist sogar, ich finde das sogar fatal falsch, wenn man das so machen würde. Also wenn man jetzt jemandem wirklich, der akut trauert oder der was anderes erlebt hat, wo er viel Wut vielleicht spürt, viel Angst oder so, Gefühle müssen immer raus, ne? Die müssen verarbeitet werden, die wollen gefühlt werden. Und das finde ich immer das Allerwichtigste. Und das ist aber ein Schritt, den wollen wir immer gerne überspringen. Und ich glaube, deshalb hat zum Beispiel auch die positive Psychologie und das positive Denken mittlerweile so einen schlechten Ruf, weil es uns
Genau,
so
genau.
vorgeworfen wird, dass wir das propagieren würden. Das stimmt aber gar nicht. Also natürlich gibt es bestimmt Menschen, die das propagieren, aber das ist natürlich nicht die Lösung. Die Lösung ist immer erstmal Akzeptanz. Das sage ich auch immer meinen Klienten und das ist der schwerste Schritt. Da wehren sich die meisten Menschen dagegen, wirklich zu akzeptieren, wo ich gerade bin. Zum Beispiel, wenn ich Schmerzen habe oder wenn ich gerade was Schlimmes erlebt habe oder wenn ich trauere, mich wirklich hinzusetzen und dem Schmerz erlauben, da zu sein. Und Gefühle sind ja auch, also Schmerz und Gefühle ist das Gleiche, ne, in meiner Logik. So, weil der Schmerz in der Psychosomatik entsteht durch unterdrückte Gefühle. Das heißt, er ist nur die Eskalation eines Gefühls. Und er ist aber gleichzeitig auch Teil des Schutzmechanismus, ne? Dass unser Körper in den Schmerz geht, damit wir das Gefühl nicht fühlen müssen, weil wir das vor dem Gefühl teilweise auch Angst haben, ne? Und das wieder zu lernen, dass das Gefühle fühlen die Lösung ist, damit ich weniger Schmerzen habe. Und gleichzeitig auch im Trauerprozess ist das Gefühle fühlen ja die Lösung. Also ich gebe meinen Klientinnen, die mit Trauer zu tun haben, immer die Übung oder die Aufgabe, jeden Tag sich Zeit dafür zu nehmen und jeden Tag 20 Minuten zum Beispiel zu reservieren, um wirklich zu trauern, zu heulen. Ich habe das zum Beispiel, als mein Opa gestorben ist, könnt auch jetzt direkt dann losheulen. Ich bin auch selber sehr nah immer am Wasser
Ja, also.
gebaut. Das ist übrigens auch was, das habe ich mir an der Abschiebehaft angewöhnt. Ich habe immer gedacht, das wäre falsch, diese Empathie zu zeigen im
Ja,
Gespräch, ne? Ich habe immer gedacht,
das ist
der
echt euer
Therapeut
Punkt,
muss
ja.
der Eisklotz sein, ne? Und muss irgendwie immer die Kontrolle behalten und so. Und dann war ich da in Situationen, wo es einfach nicht anders ging. Und dann haben wir angefangen mitzuweinen, ne? Und das mache ich seitdem. Und das ist so hilfreich, weil was du damit machst, ist, dass du der anderen Person zeigst, auf einer ganz unbewussten, nonverbalen Ebene, dass du sie verstehst. Unabhängig davon, ob du verstehst, was sie sagt, aber du verstehst das Gefühl, ne? Und du
Toll.
validierst damit das Gefühl. Und das ist das Entscheidende. Und das Gleiche machen wir, wenn wir das Gefühl bewusst da sein lassen und akzeptieren, dass da Schmerzen sind, dass da Gefühle sind und uns erlauben, darüber zu weinen. Ne? Das Weinen ist ja auch so wichtig und gesund. Das ist auch, das ist Akzeptanz, das ist Validierung, das ist ehrlich sein mit uns, ne? Das finde ich ist immer der wichtigste Schritt. Und als mein Opa gestorben ist vor einigen Jahren, da habe ich das so für mich rausgefunden, dass ich das jeden Tag brauche, weil sonst
Ja.
staut sich die Trauer so an und dann kommt sie unkontrolliert raus, ne? Oder
Voll.
dann macht sie mir Symptome, Schmerzen, Migräneattacken oder was auch immer. Und da habe ich gemerkt, und da habe ich mir angewöhnt, einmal am Tag beim Spülen, damals hatte ich noch keine Spülmaschine, und da habe ich mir angewöhnt, beim Spülen einfach zu heulen und traurig zu sein. Und das hat irgendwie auch gut gepasst, die Hände im Wasser so, ne? Und wenn da die Tränen runtergelaufen sind, das hat irgendwie nicht gestört. Das habe ich immer abends gemacht. Und wenn ich dann fertig war mit Spülen, dann habe ich mich dann beruhigt. Also dann hatte ich so einen guten Abschluss auch für diese Trauer, ne? Und das finde ich immer wichtig, also dass man das aufmacht, sich dafür Zeit nimmt, aber auch einen Abschluss wieder findet,
Ja,
sodass man
das ist
lernt.
zum Beispiel das, was ich genau auf der Matte immer gemacht habe. Also
Ja.
gerade in dieser akuten Trauerzeit, wo Larissa gestorben ist, eben, oh, diesen Raum bewusst geöffnet, so nach der Uni oder nachdem ich meine Schwester besucht habe. Und sobald ich diese Matte betreten habe, war das eben dieser Raum, zack, und wumm, alles hat fließen können, raus können und dann auch wieder so einen Abschluss zu finden,
Ja.
eben so durchatmen, nochmal am Schluss und ja, und dann auch wieder war ich bereit, anderes wieder zu machen oder zu sehen, zu erkennen und so weiter. Aber dafür hat es eben immer diesen Raum auch gebraucht.
Und das ist so erstaunlich, dass das in unserer Gesellschaft nicht verankert ist, dass wir das brauchen.
Na
Ne?
voll.
Da wird immer so vom Trauerjahr geredet. Ich habe schon mit Menschen gesprochen in meiner Laufbahn, die kamen zu mir 8 Wochen, nachdem ein Mensch aus der engsten Familie gestorben war und haben gesagt, Mir geht es immer noch so schlecht. Was soll ich denn jetzt machen? Das ist doch nicht normal. Wo ich
Ja,
sage,
das
doch,
heißt, jeden Tag,
natürlich.
glaub's mal, jeden Tag
Das
kriegen
ist
wir
verrückt,
Mails
ne?
genauso.
Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, dass
Wahnsinn.
es in unserer Gesellschaft da kein Konzept dafür gibt, dass Trauer jeden Tag da ist und dazugehört, ne?
Voll. Wir sind eh schon voll im Thema.
Ich könnte auch
Gefühlt
gerade schon
zehn Fragen
wiederholen.
beantwortet.
Und das ist aber auch, das ist für mich, und da kam dann irgendwann die Hypnose ins Spiel. Das war dann für mich nochmal das eine i-Tüpfelchen, was mir noch gefehlt hat, weil ich immer das Gefühl hatte, mein Körper will mir was sagen. Weil ich immer schon das Gefühl hatte, mit meiner Schuppenflechte, die habe ich seit ich 3 Jahre alt bin. Ich hatte einen Herzfehler, der ist zum Glück dann mit Ende 20 zugewachsen, nachdem ich übrigens bei der Hypnose bei einem Kollegen war damals. Ich kann natürlich nicht sagen, also ich weiß nicht, ob das, aber das ist das Einzige, wo ich weiß, was anders war damals in meinem Leben, ne? Weil die Ärzte mir auch gesagt haben, das ist super ungewöhnlich, dass dieser Herzfehler so spät noch zuwächst überhaupt, ne? In ganz vielen Fällen muss das eigentlich irgendwann operiert werden. Und bei mir war das einfach irgendwann weg. Und dann hatte ich früher auch immer Panikattacken und mit Ängsten zu tun. Und ich hatte unheimliche Angst vorm Blutabnehmen und das alles. Ich habe dann 2017 meine Hypnoseausbildung angefangen und das alles war innerhalb weniger Wochen weg. Also zum Beispiel diese Angst vor Blutabnehmen, die war nach einer Übung weg. Und das war für mich damals, ich war damals eigentlich selbstständig mit Führungskräftetraining und Teamcoaching. Und das war für mich so, es waren solche extremen Momente, wo ich dann beschlossen habe, nach 3 Monaten, ich schmeiße meine Selbstständigkeit um. Ich lasse diese Verträge auslaufen, ich nehme da nichts Neues an, ich gründe eine Praxis. Und habe dann in Worms eine Praxis für Hypnose und Psychosomatik eröffnet und war da auch innerhalb kürzester Zeit ausgebucht, weil das verrückt ist, was da mit Hypnose möglich wird, ne? Und weil es genau dieses Puzzleteil ist, nach dem ich immer gesucht habe, wie ich in diese Kommunikation einsteigen kann und wie ich rausfinden kann, was will mir dieser Schmerz jetzt sagen. Und dann hat das aber trotzdem noch mal Jahre gedauert, bis ich jetzt all das verstanden habe, was ich jetzt in meinen Kursen und in meiner Hypnoseausbildung dann weitergebe. Und das finde ich so verrückt, weil dass das nicht da ist in unserer Gesellschaft, dass das auch in der Medizin nicht da ist. Dieses Konzept von Gefühle sind Schmerz, Schmerz ist Gefühl und man kann den Schmerz lösen, indem man mit dem Gefühl arbeitet. Und natürlich, aber man muss natürlich medizinisch untersucht werden, weil natürlich gibt es auch die rein medizinischen Erkrankungen, wo wir einfach Medikamente brauchen, ne, und Behandlung. Aber in ganz, ganz vielen Fällen hilft eben auch diese psychologische Arbeit.
Total, total. Weil wir schon vorhin kurz drüber geredet haben, würde ich da nochmal gern noch bohren oder fragen, weil viele Trauernde fühlen sich eben von ihrer Psyche dann auch von diesen Gefühlen überfordert, als wären sie gegen sie. Eben, da kommen die Ängste, Panik, halt, da kriege ich Wut und alles ist gegen mich und ich schaffe das nicht. Und du sagst ja eben auch, dass die Psyche sich einfach auch nur anpasst an die Situation, an den Moment. Wie musst du das genau? Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen erklären dazu, was da passiert auch im Körper?
Also Anpassung ist einer der Grundmechanismen in der Psychosomatik, ne? Dass wenn wir uns zu sehr an eine Situation anpassen, die nicht gut ist für uns, das macht uns krank, weil da das automatisch dazu führt, dass wir Gefühle unterdrücken. Das kann sein, dass wir das in der Kindheit gelernt haben, ne, dass wir zum Beispiel in einer schwierigen Familie aufgewachsen sind mit viel Gewalt oder in einer Schulsituation, wo es uns schlecht ging, ne, wo wir uns anpassen mussten und verstellen mussten. Und das ist immer was, was sehr viel Druck erzeugt in der Psyche und was dazu führt, dass bestimmte Persönlichkeitseigenschaften unterdrückt werden, dass Gefühle unterdrückt werden. Und das führt zu Symptomen ganz, ganz oft. Und gleichzeitig machen wir das aber auch im Hier und Jetzt ganz oft mit uns. Gerade wir Frauen neigen da auch dazu, dass wir uns zum Beispiel an Jobs anpassen, in denen es uns eigentlich nicht gut geht. Oder dass wir unsere Bedürfnisse systematisch übergehen, dass wir nicht Grenzen setzen und Nein sagen, obwohl wir das eigentlich gar nicht machen wollen, ne? Und dass wir uns selbst auch nicht an erste Stelle setzen. Das ist was, wo ich immer wieder mit Klientinnen dran arbeite, weil das natürlich immer wieder dazu führt, dass eigene Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden und dann der Körper praktisch in die Verantwortung geht, ne? Also das heißt, in dem Moment, wo ich als erwachsene Person nicht in diese Verantwortung gehe für mich und meine Bedürfnisse ernst nehme, dann macht das mein Körper.
Und da passieren ja dann diverse psychosomatische Beschwerden, die sich oft daraus entwickeln können. Was sind so klassische Beschwerden, womit die Menschen eigentlich zu dir kommen? Gibt es da so die Top 3 oder so?
Jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob es da so klassische Sachen gibt. Also Migräne ist oft, ist auch oft was, wo viele Menschen natürlich in der Medizin dann nur bedingt Hilfe finden oder mit extremen Medikamenten, ne? Und wo wir aber mit Hypnose sehr, sehr gut hingucken können. Migräne ist auch ein schönes Beispiel, weil das ganz, ganz oft ein Muster ist aus extremer Überlastung und extrem hohen Anforderungen an sich selbst und dann diesem kompletten Entschuldigung, Shutdown durch das Symptom, weil dann einfach gar nichts mehr geht, ne? Und da ist dann auch oft die Lösung, wirklich zu gucken, was sind diese hohen Ansprüche an mich und wie komme ich da raus, ne? Und wie höre ich auf, diese Ansprüche an mich selbst auch zu stellen? Und wie höre ich auf, von mir zu erwarten, dass ich so funktionieren muss? Ne? Das ist oft so ein Wechselspiel. Erschöpfung ist natürlich mittlerweile oft ein Thema, gerade seit Long-Covid oder seit Corona. Und da konnte ich auch schon einigen Menschen sehr gut helfen, da wieder rauszukommen, ne? Oder da auch die Spanne wieder zu verbessern, wo sie sich konzentrieren können und arbeiten können und so. Und ganz, ganz oft sind Verspannungen, Rückenschmerzen und was ich auch oft habe, sind alles rund um die inneren Organe, also Herz, Magen, Darm und Blase. Das sind ja so die Organe oder auch Lunge, die direkt auf Stresshormone reagieren und die dadurch auch immer oder sehr, sehr schnell von psychosomatischen Themen betroffen sind, ne? Also zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, da gibt es ganz, ganz oft gar keine medizinische Ursache dafür. Und da ist man eigentlich fast immer in der Psychosomatik. Und das ist aber gleichzeitig in der Medizin leider oft nicht bekannt, ne? Oder die Menschen wollen es natürlich auch teilweise nicht hören, ne? Es gibt natürlich Ärzte, denen ist das völlig klar. Und die sagen das ihren Leuten, aber die fühlen sich da nicht ernst genommen, ne? Und wollen das nicht hören. Dabei wäre es in diesen Fällen wirklich teilweise richtig einfach, diesen Menschen zu helfen, ne? Im Vergleich dazu, was dann im medizinischen System passiert, ne? Und das tut mir immer so leid, weil so viele Menschen kommen zu mir, nachdem sie jahrelang durch diese medizinische Mangel gedreht wurden und so viel mitgemacht haben. Und man hat ja auch jedes Mal aufs Neue dann diese Ängste, ne? Was kommt da jetzt raus? Stimmt jetzt was nicht mit mir? Und dann zu lernen, wie man einfach mit dem Körper sprechen kann, wie man mit dem Herz sprechen kann, wie man mit der Blase sprechen kann. Also ich hatte selber vor ein paar Jahren eine Blasenentzündung, die einfach nicht besser wurde und die Medikamente haben nicht angeschlagen, ne? Das erste Antibiotikum hat nicht angeschlagen, dann musste ich ein zweites nehmen, das hat nach 2, 3 Tagen immer noch nicht angeschlagen. Und dann da bin ich erst auf die Idee gekommen, mit der Blase zu reden, ne? So mit meinen eigenen Übungen. Also auch ich stehe da manchmal so auf dem Schlauch, ne? Und dann hat meine Blase mir in der Hypnose ganz klar gesagt, mir ist das hier alles zu viel, ne? Und mir ist das zu viel, was du hier vorhast und was du hier planst. Das war im Januar, weiß ich noch. Und meine Blase hat einfach gesagt, was du hier alles vorhast, fahr mal einen Schritt runter, ne, und plan mal anders. Und dann habe ich das gemacht und dann haben auch die Medikamente angeschlagen, so, ne, dann ging das auch weg. Also wir haben ganz oft diesen Wechsel aus körperlichen Erkrankungen, also diese Wechselwirkung, ne, aus psychischen Themen. Also wir unterschätzen total, wie so psychische Themen die Heilung auch blockieren können.
Total,
Auch bei so
total. Da
vermeintlich
steht.
körperlichen Erkrankungen.
Ja, voll. Also, ich kenne das so, wenn man einfach überfordert ist mit Situationen und ständig in diesem Funktionsmodus bleibt, dann kann man noch so viel Medikamente oft nehmen, das wird nicht besser werden. Dauerhaft, langfristig, definitiv
Ja.
nicht. Und das wird immer wieder kommen, gell?
Und das ist auch so ein typisches Ding in der Psychosomatik, dass die Symptome immer wieder kommen, immer schlimmer werden. Oder was ich auch oft sehe, ist, dass es immer neue Symptome gibt. Also, dass man ein Symptom vermeintlich im Griff hat und dann kommt was Neues. Also immer, wenn man so das Gefühl hat, ich komme aus den Symptomen gar nicht raus, dann macht es total Sinn, auf die psychologische Ebene zu gucken. Und es gibt da so viele Themen in der Psychosomatik. Also ich habe so viele unterschiedliche Sachen. Ich habe auch immer wieder Leute mit Tinnitus. Da ist zum Beispiel auch immer, das finde ich immer so interessant, das Erste, was ich mit denen mache, ist immer dem Tinnitus mal zuhören. Und dann sind die immer geschockt, weil die ja seit Wochen und Monaten und Jahren versuchen, den loszuwerden. Und das Loswerden ja überhaupt nicht die Lösung ist, ne? Sondern wenn ich mir klar mache, dass unter meinem Symptom ein unterdrücktes Gefühl steckt und das Symptom nur entstanden ist, weil ich das Gefühl verdrängt habe und nicht haben will, ne, oder nicht haben kann, nicht fühlen kann, dann wird ja auch klar, ich muss verstehen, was mir das sagen will, ne, und ich muss zurück zu dem Gefühl. Und das geht halt nur, indem ich das Symptom spüre, ihm zuhöre und damit in Kontakt gehe.
Das ist auch voll spannend. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber das hat mich doch selber betroffen. Also dann könnte man es gleich an einem Beispiel erklären, auch, weil ich habe in der Zeit, das war dann im Frühling eben, wo ich diesen Tinnitus entwickelt habe, und da waren die Medien, egal ob Radio, Zeitungen, die Leute haben geredet, alles ist rund um diese Verhandlung des Mörders gegangen. Und ich habe mir jeden Tag 24/7 gedacht, ich kann es nicht mehr hören. Also wirklich diesen Satz ständig mir vorgebetet, ich kann es nicht mehr hören, ich will es nicht mehr hören, ich will nichts mehr hören. Und dann auf einmal ist dieser Tinnitus gekommen und der war so nervtötend und so laut, dass sie dann aber das andere wirklich nicht mehr so wahrgenommen haben oder gehört haben. Also irgendwie hat mich ja mein Körper dann davor auch wieder beschützt, so.
Ja, und das ist ganz, ganz oft eine Funktion von diesen Symptomen auch, die man nicht unterschätzen darf. Die lenken uns ab von anderen Dingen, die uns gerade zu viel sind. Weil in dem Moment, wo so ein massives Symptom wie zum Beispiel Tinnitus auftritt, sind wir ja auf der medizinischen Schiene und sind beschäftigt, ne? Da rennen wir dann zu verschiedenen Dingern. Bei Tinnitus, da sollte man ja auch schnell reagieren erstmal, weil es könnte ja auch ein Hörsturz sein, ne? Und so, da wird dann alles Mögliche gemacht, da bist du wochenlang beschäftigt. Und das ist der Zweck davon, ne? Ganz oft in solchen Situationen. Und diese Gedanken vorher, das nenne ich ja apokalyptische Gedanken. Also es ist
Ja,
sehr,
so hat
sehr
es sich
sinnvoll.
angefühlt.
Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge. Das versuche ich auch immer meinen Klientinnen beizubringen, dass man anfängt, auf diese Gedanken zu hören, weil das kündigt sich an. Also der Körper kündigt diese Dinge an. Das Gehirn macht das nicht einfach so von jetzt auf gleich, sondern ich höre das immer wieder, dass Leute mit unterschiedlichsten Symptomen sagen, und ein paar Tage vorher habe ich noch gedacht, ich kann das nicht mehr hören, wie du jetzt gesagt hast, ne? Oder mir schnürt das die Luft ab, ne? So oder sowas. Und dann kommt so ein Symptom. Ja.
Das finde ich auch immer wieder spannend. Also es ist wirklich so, und ich bin mir sicher, da draußen, die gerade zuhören, denken sich eben so, ah, okay, shit, jetzt weiß ich warum und wieso und woher und so. Also ja, mir ist das eben in den letzten Jahren, seit eben gerade auch Larissa gestorben ist, immer wieder so passiert. Und mittlerweile bin ich ein bisschen besser darin, es schneller zu erkennen, eben bevor überhaupt vielleicht das Symptom sogar auftritt, gell? Aber auch nicht immer. Also wir sind ja auch,
Ja,
nur weil man
aber
das
das ist so
weiß, wie du
Teil,
gesagt hast, mit der
ja.
Blase, passiert es ja doch wieder.
Das ist ja das Spannende, der Körper denkt sich auch dann gern was Neues aus. Aber ich bin auch mittlerweile, deshalb achte ich so auf diese Gedanken, weil dann kann ich eben direkt
voll.
Selbsthypnose machen und direkt gucken, okay, was ist hier los? Und ich weiß bei mir zum Beispiel mittlerweile genau, wenn ich in den Kalender gucke und denke, oh mein Gott, die nächsten Tage sind so voll. Das ist mein Zeichen dafür, dass ich einen Tag frei brauche. Und wenn ich den so schnell wie möglich ansetze, und es muss nicht direkt sein, ne? Das kann auch sein, ich schaufel mir den nächste Woche frei und weiß dann, okay, nächste Woche Mittwoch ist der Tag frei, dann reicht das, dass ich nicht krank werde. So, und wenn ich es aber nicht mache und in diesem Gefühl bleibe, dann werde ich meistens krank.
Voll, das kann ich auch nur bestätigen. Voll. Ja, dann gehen wir mal weiter. Was soll ich noch für Fragen? Genau, das mit Hypnose, Selbsthypnose, da geht es ja eben darum, auch vom Kopf in den Körper zu kommen. Das hast du ja auch immer wieder mal erwähnt, auch in den Workshops, die du für uns mal gemacht hast bei Seelensport. Wie genau funktioniert denn das überhaupt bei der Hypnose? Also, ich glaube, viele haben ja oft die Vorstellung, wenn sie den Begriff hören, dieses Vorurteil, oh, die Leute sind dann ausgeliefert und die Hypnotiseurin kann alles mit denen machen und gackern wie eine Henne und man kennt das von den TV-Shows. Vielleicht erklärst du uns da mal ein bisschen, was bedeutet Hypnose wirklich, vor allem so wie du es machst.
Ja, das ist natürlich, was ich mache, ist therapeutische Hypnose und das ist was ganz anderes. Das ist selbstorganisatorische Hypnose, was ich anbiete, ist eine sehr moderne Form der Hypnose und hat eigentlich überhaupt nichts mit dem zu tun, was man im Fernsehen sieht. Man liegt auch nicht, wenn man mit mir arbeitet. Das ist auch immer so ein Bild, ne, dass die Leute sich dann irgendwo hinlegen wollen und ich oder wenn und sich dann früher in der Praxis auch umgeguckt haben und wollten sich dann auf die Liege legen, ne, die da halt war, weil ich in so einer Gemeinschaftspraxis gearbeitet habe und ich immer gesagt habe, nee, nee, nee. Wir sitzen hier am Tisch und was die in so Showhypnosen machen, ist, dass die sich vorher, und das sieht man eben oft nicht, die greifen sich die Menschen raus, die sehr suggestibel sind und machen da schon Übungen und diese Menschen sind dann oft schon, bis die Show losgeht, schon lange in der Trance und dann auch in einer sehr tiefen Trance, ne? Und dann kann man natürlich solche Dinge machen und denen irgendwas sagen, was die dann nachmachen, ne? So, und das ist dann irgendwie witzig. Ich würde tatsächlich bei sowas ehrlich gesagt nicht mitmachen. Ich kann auch nur davon abraten, dass man sowas mitmacht. Und Das ist eine reine Showhypnose und das hat aber nichts mit der Hypnose zu tun, mit der ich arbeite. Und ich werde ganz, ganz oft gefragt, funktioniert Hypnose bei mir überhaupt? Oder ich bin doch gar nicht hypnotisierbar. Doch, es funktioniert bei jedem, weil es damit nichts zu tun hat. Weil dieses Hypnotisierbar, das kommt aus diesen Shows, wo die Menschen dann rausgesucht werden, die sehr suggestibel sind. Und nicht jeder Mensch ist so suggestibel, so, und springt auf diese Dinge so an. Aber Selbsthypnose, mit der ich arbeite, hat damit nichts zu tun, sondern da geht es darum, den Blick nach innen zu richten und die Gefühle zu fühlen im Körper, mit inneren Bildern zu arbeiten, mit Erinnerungen zu arbeiten. Also wir greifen im Prinzip auf Hirnareale zu, wo wir bewusst keinen Zugang haben. Ne? Also wir gehen dann zum Beispiel über die Symptome, wenn da jetzt jemand kommt und hat immer Kopfschmerzen oder Asthma oder Hautprobleme, dann gehen wir mit dem Symptom in Kontakt und gucken, wo uns das hinführt. Und zum Beispiel habe ich auch durch die Hypnose erst verstanden, dass meine Schuppenflechte, als ich 3 Jahre alt war, ging das los, dass das ausgelöst wurde durch ein traumatisches Erlebnis. Und das war noch nicht mal was extrem Schlimmes, aber ich habe das als Kind traumatisch erlebt. Ne? Also ich war da, meine Eltern sind umgezogen und haben mich 2 oder 3 Wochen bei meinen Großeltern gelassen. Und das war das traumatische Erlebnis. Also da ist nichts Schlimmes passiert. So, ne? Aber das war für mich, das war ja damals eine Zeit, ich wusste ja nicht, was los ist, ne? Ich war da getrennt von meinem Bruder, ich war getrennt von meinen Eltern und natürlich haben die auch mit mir telefoniert und sowas, aber ich habe das ja nicht verstanden und das war der Ausbruch der Schuppenflechte. Also wir brauchen ja, und das ist oft ganz, ganz vielen Menschen auch nicht klar, wir brauchen ja auch bei Krankheiten, die so eine genetische Komponente haben wie die Schuppenflechte, brauchen wir ein Auslöserereignis, damit es ausbricht. Und das Auslöserereignis, das ist ein Stressfaktor. Ne? Also da sind wir ganz, ganz oft auf der psychischen Ebene, weil der Stress, der kann natürlich auch körperlich sein, kann sein, dass ich extrem krank bin zum Beispiel. Das ist der Stressfaktor. Ne? Aber ganz, ganz oft ist der Stressfaktor, dass ich so irgendwas erlebt habe, ne? Was mir in dem Moment zu viel war. Und dann bricht das aus. Und das habe ich erst durch die Hypnose verstanden und dann habe ich auch erst verstanden, wodurch die Schübe, die ich heute noch habe, ausgelöst werden und wie ich da dann eingreifen kann. Ne? Und das ist das, was ich meine, was wir in der Hypnose machen. Also wir reden mit dem Körper und wir greifen auf dieses Körperwissen zu, was da ist. Und dann können wir da auch Veränderungen erreichen. Und gleichzeitig muss man sich halt auch klar machen, die Schuppenflechte zum Beispiel, die wird nicht weggehen, aber die ist halt deutlich besser. Und was ich immer so wichtig finde, ich bin halt nicht mehr hilflos damit. Also ich bin der Sache nicht mehr so ausgeliefert, sondern ich weiß halt genau, was ich dann machen muss, wenn es schlimmer wird.
Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen, eben, ob man sich das dann auch wirklich so vorstellen kann, wie du das als Beispiel der Schuppenflechte genannt hast, ob ich dann eine Hypnosesitzung mache und das ist einfach für immer weg. Also man kann es lindern, man kann es verbessern und gibt es aber auch welche, die einfach dann wirklich komplett weg sind. Also ich glaube, am Anfang hast du irgendwas erzählt, dass es eine körperliche Reaktion gegeben hat, die dann wirklich weg war.
Ja, genau, das war meine Angst vor Blut. Ich habe immer schon, auch schon in der Kindheit, Angst gehabt vor Blutentnahme zum Beispiel. Und ich weiß noch, ich musste mal in der Schule irgendwann den Blutkreislauf malen, so ein Mensch, und dann so die Adern einzeichnen. Das war für mich ganz, ganz schlimm. Das habe ich so schlecht gemacht, dass der Biolehrer gesagt hat, ich muss es nochmal machen, weil mir dabei so schlecht war immer, ne? Und da war mir, ging es mir richtig schlecht. Und das hat mich immer begleitet. Und beim Blutabnehmen musste mich teilweise jemand begleiten, ich musste mich hinlegen, weil mir dabei so schlecht wurde und ich das so schlimm fand. Ich hatte tagelange Angst. Und dann habe ich in der Hypnoseausbildung eine Übung gemacht und diese Angst war weg. Und das Verrückte ist, ich habe vorher auch immer gedacht, dass diese paar Milliliter Blut, die einen da abzapfen, dass das zu diesen Kreislaufproblemen führt und dass ich deshalb den restlichen Tag mich immer hinlegen musste und so. Und als diese Angst weg war, habe ich gemerkt, nee, das ist meinem Körper ganz egal, ob da 10 Milliliter Blut fehlen, das macht dem gar nichts. Und mir geht's gut an so einem Tag. Und es war rein diese Angst, ne, die mich da so fertig gemacht hat. Und das ist übrigens auch die Übung, die mache ich in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, mache ich die immer zuerst am Anfang, weil das eine Übung ist, mit der so ein paar Symptome teilweise direkt weg sind. Man weiß das halt immer nicht so richtig vorher, ne? Es gibt so Ängste wie jetzt das bei mir. Das hatte sich halt in der Kindheit irgendwann festgesetzt und hat sich mit dieser Übung gelöst, weil das Problem nicht mehr bestand. Also wir haben so einen gewissen Prozentsatz an Symptomen, die eigentlich nicht mehr gebraucht werden, die nicht mehr zur Ablenkung dienen, zum Beispiel, wie wir es eben hatten, ne? Oder wo dieser Schutz durch das Symptom auch nicht mehr gebraucht wird oder das Gefühl, was darunter lag, vielleicht längst erledigt ist, ne? Und die können wir, die bleiben aber teilweise übrig, ne? Und die können wir mit der Übung relativ einfach dann lösen, weil das nur noch so Hülsen sind, sozusagen, so Überreste. Und das ist natürlich immer das Erste, was ich machen will mit meinen Leuten, weil das ist schon mal unnötig. Die kann man schon mal lösen, ne? Dass die schon
Ausmischen.
mal weg sind. Und das ist auch immer das Spannende an dieser Arbeit mit Hypnose, dass so Sachen wegfallen auf einmal, wo teilweise die Leute gar nicht wussten, dass es Symptome sind. Ne? So, also dass auf einmal Dinge, ja, bestimmte Gedanken weg sind, Ängste weg sind. Oder habe ich gerade letztens wieder gehört, dass mir eine Klientin geschrieben hat aus meinem Mitgliederbereich, dass ihr Albtraum, den sie immer regelmäßig hatte, dass der einfach weg ist. So, also auch solche Sachen, wo man vielleicht gar nicht so ein Augenmerk drauf hat, lösen sich dann. Ne, weil diese Gefühle verarbeitet werden.
Und würdest du aber, oder gibt es da ein Versprechen dann dahinter, dass man sagen kann, okay, mindestens beim dritten oder bei der dritten Hypnosesitzung sind wirklich diese Symptome weg? Oder worauf kommt es da auch noch an? Ist es wirklich dann die Hypnose allein? Braucht es ja auch noch diese, kann man vorstellen, so eine Verbindung zwischen dir und der Person oder eine Bereitschaft dazu, wie schaut es damit aus? Weil das klingt ja dann schon so, jeder könnte es eigentlich machen und dann wäre alles super, aber die Welt schaut ja doch anders aus.
Also ich verspreche tatsächlich gar nichts, weil das komplett individuell ist, weil ich weiß vorher nicht, wie ein Symptom entstanden ist. Das ist auch der wichtige Unterschied zur Medizin, ne? Wir haben ja medizinische Erkrankungen, da wissen wir genau, durch dieses Bakterium wird die Erkrankung ausgelöst, durch das Virus entsteht das, ne? Und dann ist relativ diese Ursache klar. Und das wird oft auf die Psychologie übertragen, aber das stimmt nicht, ne? Die Symptome in der Psychologie, die sehen gleich aus, wie zum Beispiel eine Angststörung, eine Depression oder eben auch die ganzen psychosomatischen Sachen. Aber wie die entstanden sind, ist immer individuell. Es gibt nicht das eine Erlebnis, was eine Depression entstehen lässt, sondern das ist eine individuelle Entstehungsgeschichte, ne? Und deshalb müssen wir da auch bei der Psychosomatik immer gucken, was ist dahinter? Und hinter meiner Angst war halt nichts mehr dahinter, die hat sich dann sehr schnell gelöst, ne? Dabei gibt es aber andere Ängste, da dauert es halt ein bisschen länger. Und ich habe das schon mehrfach erlebt, dass Leute dann, mein Kurs, der ist auf 6 Wochen angelegt, ne, dass man in dem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs jede Woche einen Workshop sich anguckt. Und bei manchen passiert da am Anfang ganz viel, bei manchen am Ende ganz viel. Und andere schreiben mir Monate später, dass was passiert ist, ne, dass dann sich was gelöst hat. Also dieser Prozess ist ganz individuell. Und es ist auch sehr individuell, ob Symptome lösbar sind. Ne? Es hat sehr viel auch mit der Situation zu tun und mit unserer Bereitschaft, in unserem Leben was zu ändern.
Ja,
Deshalb
voll.
arbeite ich da auch immer zweigleisig in meinen 1-zu-1-Sitzungen, mache ich mittlerweile nicht mehr, aber als ich das noch gemacht habe, habe ich da immer sehr darauf geachtet, dass wir in der Hypnose die unbewussten Themen lösen und dass aber zwischen den Sitzungen dann auch auf die Muster im Alltag geguckt wird, weil ich kann unbewusste Themen lösen, wenn ich dann aber in den Job zurückgehe, wo ich jeden Tag angeschrien werde vielleicht oder wo ich in einem ganz schlimmen Arbeitsumfeld bin oder es mir einfach nicht gut geht, das können wir nicht weghypnotisieren. Und da herrscht ja auch in unserer Gesellschaft so diese Vorstellung, das höre ich auch so oft, ne? Ja, ich kann, muss doch mit der Situation zurechtkommen können. Und das kommt aus dieser Idee heraus, dass der Mensch halt sehr, sehr anpassungsfähig ist. Aber diese Anpassung, haben wir ja eben schon drüber geredet, ist eben die Brutstätte von Symptomen und Schmerzen. Und wenn ich da dann raus will, dann muss ich mir eben eingestehen, nee, ich kann mich vielleicht doch nicht an alles anpassen. Oder vielleicht kann ich mich an alles anpassen, aber ich bin nicht bereit, die Kosten dafür zu tragen, weil ich dadurch dann so körperlich leide, ne? Und deshalb ist das immer wieder individuell und da kann ich auch nichts versprechen. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass wir da nichts versprechen, weil
Ja,
es
finde
hat
ich
ja
auch.
auch jeder eine eigene, also wenn wir uns klar machen, unter diesen psychosomatischen Schmerzen liegen ja Gefühle, die nachverarbeitet werden wollen und Erlebnisse, durch das, die das entstanden ist. Und das ist ja genau auch das, was du durchgemacht hast. Und dann ist ja völlig klar, da hat jeder eine andere Kapazität, mit diesen Dingen umzugehen. Und da sind manche Menschen kommen zu mir nach jahrelanger Psychotherapie. Und natürlich haben die da schon so viel gelernt, mit diesen ganzen Themen umzugehen, dass die an einem anderen Punkt einsteigen, wie jemand, der noch nie sowas gemacht hat.
Ja, total, total. Also ich kann mich auch noch erinnern an meine erste Therapie oder Zeit, da war das so ganz anders, als wie wenn ich jetzt irgendwie Herausforderungen habe oder auch, ich habe dir ja auch schon erzählt, das Geburtstrauma, was ich mit meinem Sohn da erlebt habe, Da steige ich ganz anders in die Therapie ein, durch die Vorerfahrung, die ich gemacht habe, durch die Bereitschaft, die ja ganz andere ist, durch die Erfahrungen einfach insgesamt, was ich gemacht habe, gell? Und das
Ja.
zählt ja alles mit ein.
Absolut. Wie hast du denn eigentlich damals rausgefunden, dass dir diese Übungen helfen? Also wie bist du auf die Idee gekommen, Seelensport zu entwickeln? Das finde ich so spannend.
Ja, also ich war ja vorher überhaupt nicht sportlich, bevor Larissa gestorben ist. Das war ja Larissa so, die Komponente, die immer den Sport und die Bewegung vertreten hat und alle versucht hat zu motivieren. Natürlich auch mich. Und ich habe ja diesen Kreuzbandriss gehabt, bevor sie gestorben ist und bin ja dann operiert worden und ich habe ja dann sportlich sein müssen praktisch. Also wer das kennt, das ist eine Knieverletzung. Wenn man da nicht dann regelmäßig sich bewegt und trainiert, dann verkümmert das Gelenk irgendwie und ja, man kann auch nicht wirklich dann es gut beugen oder strecken und man kann irgendwann auch nicht wirklich laufen, joggen, wenn man sich da nicht drum kümmert. Und bei mir ist dann in dieser Heilungsphase halt genau Clarissa verstorben. Und am Anfang habe ich mir natürlich gedacht, das interessiert mich nicht. Also mein Knie ist mir, wenn ich so sagen darf, scheißegal. Ich kümmere mich nicht drum. Und dann habe ich einen Arzttermin gehabt. Das war im März 2014, also ein paar Monate nachdem sie gestorben ist. Und der Arzt hat dann zu mir ganz deutlich gesagt, Katrin, wenn du jetzt nicht irgendwas tust für dein Knie, du musst trainieren anfangen für die Muskulatur, für dein Gelenk, dann wirst du nie wieder laufen, joggen, wandern oder sowas können. Das wird nicht gehen. Und das war für mich dann so der erste Funke, wo man dachte, okay, jetzt reiß dich zusammen. Larissa hat das so gern mögen, diesen Sport. Dann musstest du doch jetzt für sie wenigstens machen. Das war so mein erster Antrieb, dann es doch zu versuchen, sportlich zu werden und dafür zu sorgen, dass sich das Knie halt erholt weiter. Und dann habe ich das im Fitnessstudio ja erst gemacht und da war dann aber sofort für mich klar, das funktioniert nicht für mich, weil alles, jedes Gerät hat mich an Larissa erinnert. Und ich habe aber im Fitnessstudio immer so das Gefühl gehabt, ich darf da nicht meine Gefühle jetzt rauslassen. Das ist ja doch eine sehr oberflächliche Welt, wer es kennt. Und habe mich da nicht wohl damit gefühlt. Deswegen habe ich dann entschieden, das Ganze in der Hurm zu machen, also mit Eigenkörpergewichtsübungen, die ich dann von meinem Mitbewohner gekriegt habe, weil der war sehr sportlich und hat dann eben gesagt, du musst nicht ins Fitnessstudio gehen, mach's doch daheim. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich gebe dir die Übungen. Dann hat er mir halt einen Übungsplan gegeben und das war aber so auf seine Verhältnisse zugeschnitten. Also zu dem Zeitpunkt haben ihn auch noch extreme Mengen an Alkohol getrunken, muss man sich vorstellen. Super ungesund gegessen, jeden Tag mit Panikattacken beschäftigt und so. Und damit bin ich dann in, was in die 200 Kniebeugen eingestiegen. Also irre, diese
Aber
Zahl.
ich finde, da muss man ja auch mal gerade sagen, das ist in so einer Trauerphase aber auch okay, ne?
Voll,
So,
voll. In dieser.
dass man sich so, dass man so Dinge hat, ne, die einen da irgendwie durchbringen.
Voll, voll.
Ja.
Ich habe ja eben so Strategien halt gesucht. Wie
Ja.
kann es mal besser gehen? Und man
Ja.
greift ja eben auf Strategien zurück,
Ja.
die man irgendwie von früher noch kennt oder so. Oder familiär auch. Also bei mir war ja auch das Thema, mein Papa war ja jahrelang Alkoholiker und ich habe das kannte als Strategie so und habe das halt für mich übernommen. Und wollte aber gar nicht so sein. Also das ist ja dann immer so ein Zwiespalt, oder? Du nimmst die Strategie, weil
Klar.
nichts anderes hast, aber du willst eigentlich gar nicht so
Klar,
sein.
fällst erstmal auf das zurück, was irgendwie, was du kennst und weißt,
Genau.
es geht gerade irgendwie, ne?
Genau.
Und was halt auch machbar ist, ne? Und
Voll.
trinken ist dann halt machbar gewesen in der
Das war machbar,
Situation, ne?
ja. Und das war dann
Und
so bewältigbar. Der Alltag war dann so
ja.
bewältigbar.
Und
Und
ich,
dann habe ich eben dieses Training begonnen und es war halt super anstrengend. Und ja, hat mich komplett erschöpft natürlich am Anfang. Und gleichzeitig war da so eine krasse Lebendigkeit plötzlich in mir. Ich habe gespürt, ich bin mehr als wie nur mein Brustkorb, weil der Brustkorb war meistens so das Thema, wo er als Wert dort und oh, dieser Kloß im Hals. Und plötzlich habe ich so meine Arme und Beine überall gespürt und wahrgenommen und habe dann ziemlich schnell beschlossen, ich mache das weiter, aber draußen, im Freien. Weil drinnen eben, ich habe dann auch ganz viele Gefühle sind hochgekommen während des Trainings, dann vor allem auch die Wut und dann mein Kleiderschrank fast vermöbelt worden. Und aber dann dachte, na, der lebt nicht lang, wenn ich das weiter so mache, also gehe raus. Und dann bin ich raus in diesen Park und da waren halt Bäume und auf die habe ich dann eingeschlagen, natürlich zusätzlich. Und so hat es langsam angefangen, dass ich dann mich zwar an das Training gehalten habe, was mein Mitbewohner mir gegeben hat, aber immer wieder dazwischen so meinen Gefühlen auch gefolgt bin. Also eben, wenn ich die Wut dann gespürt habe, habe ich so gegen den Baum boxt oder gekickt und sowas. Ich wollte früher immer Kickboxen machen, das habe ich dann auch so ein bisschen gemacht. Und wenn ich dann aber Tage gehabt habe, wo ich ganz, ganz tief traurig war und einfach die ganze Zeit weinen haben müssen, dann bin ich oft auf der Matte gesessen und habe mich einfach umarmt und geschluchzt und hin und her geschaukelt, also so sanftere Sachen gemacht mit mir, wenn ich irgendwie gemerkt habe, ich brauche irgendwie an Schub, an Mut oder Motivation, um eben die Prüfung im Studium zum Schaffen jetzt trotz der Trauer. Dann habe ich wiederum andere Übungen gemacht und irgendwas einfließen lassen, wo ich einfach immer intuitiv gespürt habe, das brauche ich jetzt. Ich brauche eine aufrechte Haltung, um eben Mut und Kraft zum Schöpfen. Ich brauche zusammenkauern, wenn ich eben weine und mich selber trösten will. Und dem bin ich dann immer mehr gefolgt. Und so habe ich halt dann mein Training angepasst und variiert, also an meine Gefühle. Und viele andere haben mich dann angesprochen. Ich war ja dann nur auf Sportplätzen unterwegs, sondern viele Freunde irgendwie angesteckt damit, die dann mitgegangen sind. Die waren dann ganz fasziniert. Was machst du heint wieder? Und das schaut ja ganz komisch aus. Und lass mir das auch mal probieren. Und haben auch ganz viele im Freundeskreis, die selber einen schweren Verlust erlebt haben. Also das war auch sehr erstaunlich. Ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. So habe ich dann mit ihnen gemeinsam halt auch anfangen trainieren und ja, und dann Stück für Stück immer das mehr auch ausgeweitet und auch nachgelesen anfangen. Gibt's da sowas und in die Richtung, es muss doch irgendeinen Sportkurs für Trauernde geben und das kann es ja nicht sein, ich will nicht in einen normalen Sportkurs. Und dann halt schlussendlich habe ich ja nach meinem Geschichtsstudium, also für alle da draußen, die mich nicht kennen, ich habe Geschichtswissenschaften mit Schwerpunkt Mittelalter studiert, also was ganz anderes, nicht Sport oder so. Und dann
Interessanter
erst habe ich
Weg,
die
ja.
Ausbildungen gemacht, eben im Sportbereich und Trauerbegleitung. Und das habe ich dann angefangen, immer mehr da kombinieren. Aber so hat es halt angefangen, ja.
Ich glaube, so, was glaube ich, so gut daran auch unter anderem hilft, ist, dass man nicht mehr so hilflos ist mit der Trauer, ne?
Total.
Sondern dass man durch dich dann diese Übungen kriegt und einfach was machen kann, ne? Und das ist ja immer so unheimlich wichtig für unser Gehirn. Das ist ja auch in der Psychosomatik eine der wichtigsten Emotionen, diese Hilflosigkeit, ne? Das ist das, wo unser Gehirn aussetzt sozusagen und dann ins Symptom geht, wenn wir uns hilflos fühlen. Und das ist ja genau das, was du dann so aufbrichst mit deinen Übungen, ne?
Voll. Und was ja dann auch weiter entstanden ist, ich war ja zu der Zeit in Therapie und die haben dann auch viel gearbeitet mit, wie du auch gesagt hast, positiver Psychologie, mit auch Affirmationen, Sätzen, verschiedene Methoden, die sie da angewandt haben. Gell? Und ich habe für mich dann gespürt, während der Therapie, da sitzt sie nur und haben das dann besprechen müssen. Dann hat die zum Beispiel auch gesagt, ich soll Sätze sagen, vor dem Spiegel stehen und so. Und für mich war das einfach immer zu wenig. Ich habe gemerkt, ich muss, wenn ich solche Sätze denke oder aussprich, ich muss sie fühlen, auf ganz körperlicher Ebene, so richtig integrieren. Und haben dann eben dazu angefangen, meine Sätze, die so in Therapie immer wieder verwendet haben, ja, umzumünzen und zum Schauen, was kann ich da für Bewegung reinbringen? Wie kann ich das verstärken? Und so ist es dann um immer mehr entstanden, dass eben Sätze oder Geschichten zu jeder Übung entwickelt werden. Also da habe ich dann aus den simplen Sätzen halt echt ganze Geschichten dazu geschrieben und baut und habe das dann auch getestet. Ich habe in einem Fitnessstudio dann lang gearbeitet, fast ein Jahr, wo hauptsächlich Frauen dabei waren und da hast du super strikt, also es war furchtbar, also generell muss ich sagen, die Bezahlung war scheiße und das Fitnessformat war scheiße. Es war nicht das, was ich eigentlich machen wollte, aber ich war in Wien, ich war nur und habe nicht gewusst, ob man Geld braucht, so ungefähr, Junge und Geld braucht und habe dann dort gearbeitet und dann habe ich spannend gefunden, dass sich, es waren immer sechs Frauen zusammen, die trainiert haben. Also mehr hat die Gruppe nicht hergeben, so hast du nicht dürfen. Und die haben dann immer sich in Grüppchen getroffen, oh ganz spannend, die irgendwie Ähnliches verbunden hat. Eben zum Beispiel sechs, die gerade Mama geworden sind, also nur Kleinkinder kettern. Oder sechs Frauen, die sich frisch scheiden haben lassen, die sich dann immer zusammen getroffen haben und so. Und das habe ich so spannend gefunden und die haben immer gesumst, sagt man bei uns so, also sich beschwert über die Anstrengung in den Übungen. Ah, oh, diese Kniebeugen, oh, furchtbar, oh, meine Beine und so weiter. Und dann habe ich gesagt, darf ich mit euch mal etwas probieren? So, und dann habe ich eben die Übung Pfau war das, mit ihnen gemacht. Das ist so eine Übung, wo man eben auch Kniebeuge inbegriffen hat und wo es um diese Freude eben geht. Also darauf vertrauen, dass es irgendwann auch wieder Freude geben kann, die eben anders da ist, aber doch wieder da sein kann und auch neben der Trauer oder Traurigkeit stehen darf. Und da geht man eben in diese Kniebeuge und bleibt unten und dann ballt man seine Fäuste und drückt sich wieder nach oben, so in neue Kraft kommen und die Arme dann nach oben strecken, ganz weit machen, öffnen und schwingen, wie so ein Pfau seine Federn öffnet. Und die Übung habe ich dann mit ihnen gemacht, mit der Geschichte. Und kein einziger hat sich irgendwie beschwert über, ich spüre meine Muskeln brennen oder so, sondern alle waren so, wow, so toll und ich bin so begeistert und wow, die Übung mache ich jetzt zum Aufstehen in der Frische und so weiter. Und das habe ich dann gleich mal gemerkt, ich kann den Körper stärken und fitter machen, ohne dass sie es bewusst wahrnehmen, weil der Fokus auf was ganz anderem liegt, auf den Gefühlen, auf dem
Spannend.
Zustand der Situation etc. Das war total spannend, oh.
Das finde ich super interessant, weil ich denke da gerade drüber nach. Ich habe zum Beispiel was Umgekehrtes in der Hypnose. Also mir fällt es furchtbar schwer, ruhig auf dem Stuhl zu sitzen, in der Fortbildung zum Beispiel. Und in der Hypnose habe ich damit kein Problem. Also in der Hypnose-Fortbildung kann ich stundenlang auf dem Stuhl sitzen, weil ich ja in so einer Trance bin. Und was ich eben auch noch gedacht habe, ich sehe oft in der Hypnose, wenn wir steigen ja oft auch mit belastenden Themen ein, mit schlimmen Gefühlen oder Erlebnissen. Und dann gehen wir oft, wenn wir das gelöst haben oder an bestimmten Punkten, gehen wir in so ein positives Bild. Und dann ändert sich ganz oft so die Körperhaltung. Dann
Total.
sehe ich sehe das dann, ob das gerade funktioniert oder nicht, ne? Weil die Person dann aufrechter wird, ne? Auf einmal lächelt, lockerer wird, ne? Das erinnert mich auch gerade total daran. Und ich finde es finde es eine super Idee, das direkt schon andersrum zu nutzen, ne? Also diese Affirmation, die du dann für dich gesetzt hast, so in so eine Übung zu bringen, die schon die richtige Körperhaltung mitbringt, ne? Super spannend. Hast du denn auch eine Übung, die du mitgeben kannst, wenn man sich so überlastet und überfordert fühlt? Weil das ist was ich oft von meinen Klientinnen höre und was ich auch natürlich als Mama von zwei Kindern oft habe.
Kann ich auch gut.
Und dann Hypnose machen im Alltag mit kleinen Kindern ist natürlich schwierig, ne? Aber ich glaube, so eine Übung, die kriegt man eher hin.
Voll. Also es gibt mehrere Übungen natürlich, die in die Richtung gehen. Aber dadurch, dass wir schon am Anfang auch drüber geredet haben, würde ich vielleicht die Übung Herkules, also wenn man sich den Begriff schon irgendwie so, boah, irgendwas Kraftvolles, stark, da richtet man sich auch gleich auf, genau, und spannt den Bizeps an, ballt die Fäuste und man fühlt sich gleich kraftvoller. Und beim Herkules geht es aber darum, dass ich mir erstmal, um überhaupt in diese Kraft zu kommen, mir erlaube, liegen zu bleiben. Und da lege ich mich auf diese Matte, auf den Bauch. Und dann lege ich auch wirklich die Stirn einfach auf, entweder auf die Matte oder auf die Hände, Handflächen. Und bleib da einfach mal liegen. Spür auch dieses Liegenbleiben und erlaub mir dieses Liegenbleiben. Und nur wenn ich liegen bleiben darf, wenn ich mir die Erlaubnis gebe, um mal eben, wie hast du gesagt, überfordert zu sein oder dass alles einfach mal schwer sein darf, dann habe ich auch wieder die Kraft und man kommt dann irgendwann auch an einen Punkt, wo man sagt, bah, jetzt nervt es mir aber gerade selber, jetzt, bah, ich brauche wieder gerade mehr Elan, mehr Kraft für den Tag. Dann schaffe ich es auch wieder eher aufzustehen und da auch dann langsam Schritt für Schritt an die Sache ranzugehen. Also ich drücke dann erstmal mich vom Boden nur mit den Händen nach oben in so eine schräge Liegestützposition. Dann bin ich in so einem, ja, Liegestütz ist übertrieben gesagt. Also ich bin auf die Knie natürlich noch und dann nur weiter hoch, dass ich in einen Vierfüßlerstand komme. Dann setze ich mal den rechten Fuß ab. Also wirklich auf den Fuß auf, dann den linken Fuß aufstellen, dann löse ich mal langsam die Hände vom Boden und richte mich ganz langsam auf und bringe so Spannung in meinen Körper. Und dann balle ich auch die Fäuste, spanne den Bizeps an, strecke die Arme nach oben und ziehe dann auch dreimal so, als würde ich etwas eben von oben nach unten ziehen. Ich sage dann immer Mut schöpfen oder Kraft tanken, Herkules sein zum Beispiel. Wieder durchatmen und mit dieser Kraft dann wieder mutig den Weg weitergehen, aber dann auch immer wieder den Punkt erkennen und mir auch erlauben, okay, jetzt habe ich wieder 3 Schritte bin ich gegangen, das ist genug gewesen für Heinzo, jetzt lege ich mich wieder hin und erlaube mir auch wieder ja, einfach mal schwach sein zu dürfen oder eben alles scheiße finden zu dürfen, was auch immer. Und diese Kombination braucht es ja. Ich kann nicht nur stehen und ich kann auch nicht nur liegen. Aber immer wieder vom Liegen dann aufkommen und mir dann auch immer wieder zu erlauben, zurückzulegen. Das ist so die Geschichte des Herkules.
Das finde ich super spannend, weil ich zum Beispiel ganz oft, man hat das als Mama, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber man kommt ja immer wieder an so Punkte, wo man denkt, oh mein Gott, das ist hier so anstrengend.
Ja,
Oder
voll.
wo man auch denkt, boah, das ist mir zu viel, ne? Oder ich
Ja.
kann nicht mehr. Und was ich dann immer mache, wenn ich das merke, dass ich das denke, dann hilft es mir ganz oft, wenn ich mir dann sage, es darf anstrengend sein.
Ja, voll. Und da, ich darf
Es darf
hinlegen und jetzt
anstrengend
einfach mal,
sein.
genau, es darf
So,
so sein,
ja.
ja.
Und ich muss es nicht gut finden gerade,
Ja,
ne? Oder
voll.
so, und diese Akzeptanz, die ja da drin
Total.
steckt, die löst es ja schon in dem Moment, ne? Oder was mir auch ganz oft hilft, ist, mir dann klarzumachen, ja, und ich, also wenn dann so ein Gedanke ist wie, das ist alles so anstrengend, und mir dann zu sagen, ja, und ich kann damit umgehen und ich kann das. So, und es darf
Total.
anstrengend, also so, ne, es darf so sein, finde ich auch so einen wichtigen Punkt. Und die Übung werde ich auf jeden Fall ausprobieren von dir.
Und wenn du sie wirklich jeden Tag machst, also es ist ohne von den Übungen, die die wirklich körperlich jetzt muskulär am fittesten macht. Weil wirklich
Wie
der
oft
ganze
machst du
Körper
das dann?
mit drin
Also machst
ist.
du die dann mehrmals hintereinander direkt,
Ja,
die Übung?
genau.
Ah ja.
Also je nachdem, ich für mich mache sie mehrfach hintereinander und in einer schweren Ausführung, sagen wir so. Aber wenn ich jetzt jemand habe, der sie noch nie gemacht hat, dann würde ich um die 3 bis 5 Wiederholungen erstmal machen, langsam, kontrolliert und richtig, wo es ums Hinspüren, Hineinspüren auch geht. Was macht es mit mir, wenn ich liege? Wie fühlt es sich an, wenn ich stehe? Was brauche ich gerade, um die eigenen Bedürfnisse halt auch wieder zu erkennen, gell, in dem Moment? Wo stehe ich gerade so mit mir? Und was
Ja.
bewirkt das Ganze?
Machst du das eigentlich auch mit deinem Kind?
Ja, voll.
Weil da habe ich gerade drüber nachgedacht, weil ich mache ja so gerne solche Sachen auch mit Kindern. Und das ist doch, finden die doch bestimmt auch so intuitiv ganz gut, oder?
Also es ist ja auch in Planung, dass es Seelensport Kids geben soll. Das ist ja so das Nächste, weil die Geschichten, so wie sie jetzt geschrieben haben, manche funktionieren schon richtig gut auch mit Kindern, für Kinder. Aber manche müssen einfach wirklich auch auf, sagen wir mal, das kindliche Gehirn so zugeschnitten oder anders umformuliert werden. Ich würde sagen, so jetzt funktioniert so ab 11-, 12-Jährige, die wirklich auch die Geschichten so greifen können. Davor, eben gerade im Volksschulalter, braucht es doch noch ein bisschen eine andere, ja, Formulierung für die Geschichten so. Aber es gibt eben bestimmte Übungen, die mache ich echt regelmäßig mit meinem Sohn, gerade wenn er wütend war oder ist. Also solche Sachen, da war es ja schon automatisch. Ich bin ein großer
Kannst du
Bär
da
oder
einen
wenn er
Tipp
in meinem
geben?
Büro ist, ist immer ganz lustig. Zack, geht er immer auf die Matte und dann ein Herkules macht er ganz gern eben. Das ist immer so süß, wie er das macht. Oder die Giraffe, wo es mit dem Klatschen und einfach eben diese Leichtigkeit geht. Oder Paradiesvogel haben wir auch so Leichtigkeitsthema, Freude. Also er macht schon auch viel mit mir zusammen. Ja.
Kannst du da noch so eine Beispielübung für Wut geben für Kinder? Weil das ist bei uns gerade großes
Also bei der Wut habe ich zum Beispiel den großen Bär, den lieben echt viele Kinder. Das weiß ich auch von den Trainerinnen, die immer erzählen, dass sie es mit ihren Kindern auch schon gemacht haben. Da geht es darum, eben sich vorzustellen, ich bin jetzt ein großer Bär und ich darf auch brüllen wie ein großer Bär. Ich darf auch
Thema.
laut sein und wütend sein und das ist vollkommen okay, weil ich stehe ja für meine Grenzen ein und ja, und dann steht man da eben so da und spürt auch diese Wut mit natürlich Fäusten geballt und ein bisschen breitbeiniger Stand, weil da gehen wir wieder in die Kniebeuge und wir gehen eben dann in die Kniebeuge und boxen mit den Fäusten zwischen die Knie auf die Matte oder auf den Polster, am besten nimmst du wirklich ein Kissen, damit halt die Handgelenke geschont sind. Und da raufhauen und dann wieder aufrichten und die Arme wieder nach oben strecken, neue Wut sammeln, dann wieder kurz innehalten in der Mitte und wieder wumms, runter auf den Polster oder das Kissen. Und was sie auch gern macht, gerade Das war sie von meinem Neffen eben. Das hat meine Schwester öfter schon gemacht, weil der oft von der Schule kommt. Der ist 10, ein bisschen zwider unterwegs oder so, weil irgendwas Frustrierendes halt passiert ist, gell? Und dann kriegt man die Wut ja oft als Mama ab. Und um da einen Übergang zu schaffen und sie woanders hinzuleiten, mal hinzuschauen, was ist denn eigentlich das, was die gerade wütend macht, weil die Mama ist ja dann Itter, sie ist ja nur der Blitzableiter so ungefähr oder Wutableiter. Und da dann einen kleinen Zettel zum nehmen und die eine Sache drauf zum schreiben, was gerade die Wut auslöst, was es war. Und da dann eben den Zettel auf den Polster legen und dann zerballern, so, um da direkt rauszulassen. Wichtig dabei wäre, dass man auf den Zettel niemals eine Person schreibt, weil ich finde eben gerade, oh, wenn Personen etwas tun, die wütend, also das wütend macht, dann ist es immer die Sache, den Satz oder die Situation oder dass die eigene Grenze überschritten wurde oder sowas, aber nicht die Person im Allgemeinen, weil ich finde, das schürt dann nur Aggression eben und dann sehe ich die Person nur als oh, riesen Wutblock und so und das will ich dann natürlich nicht, also dass es in Richtung Gewalt oder so geht. Deswegen eine Sache und dann so lang, bis der Zettel halt ordentlich zerknuddelt ist, vielleicht noch mit einem guten Lied dazu. Da gibt es so zum Beispiel Toni-Figuren, die verschiedene Lieder und oh, zum Thema Wut, das finde ich ganz cool bei Kindern. Und dann am Ende darf man den Zettel zerreißen und ab in die Mülltonne. Dann ist schon ein bisschen so diese Wut draußen.
Das finde ich eine ganz tolle Übung. Das werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Ich finde es interessant, dass du dich jetzt auch mit Kinderübungen beschäftigst. Das macht man
Ja.
automatisch, ne, als Mama. Ich mache ja auch mit meiner Großen, die wird jetzt im Sommer 6, mache ich ja auch immer Hypnoseübungen schon, wenn die irgendwas hat und so, ne, dann gucken wir natürlich mit Hypnose hin. Und das gibt natürlich auch Themen, wo das super hilft. Und dann habe ich auch letztes Jahr angefangen, ein Hypnosebuch für Kinder zu schreiben.
So cool.
Und das hoffe ich, dass das auch in den nächsten Monaten fertig wird.
Also wenn, dann bitte unbedingt schicken,
Ja.
das für die Organ. Oh.
Ja, also das finde
Finde
ich
ich
auch so
cool.
ein spannendes Thema, weil ich hatte das dann immer schon von Klientinnen gehört, dass die zum Beispiel meine Kraftbaumübung den Kindern vorspielen und dass die Kinder die so mögen. Und da war dann schon öfter so die Nachfrage, ob ich nicht mal noch was speziell für Kinder machen könnte. Und meine Große, die hört jetzt auch immer, der habe ich das nämlich auch auf dem Toni gespielt, also ich habe die auch eingesprochen, die Übung. Und die hat die dann auf dem Toni, die sagt doch immer der Mama Toni.
Ja, den gibt's bei mir
Und dann, das hört die super gern zum Einschlafen und dann kann die super schlafen. Und die hat aber auch schon gefragt, die will noch mehr Übungen. Also da, die will auch, dass ich nachliefere. Also
Ja,
ist, glaube
ja.
ich, auch ein Riesenthema, ne, mit den Kindern auch diese Dinge, denen schon so früh beizubringen. Also
Voll.
ich freue mich da auch schon drauf zu sehen, was das mit den Kindern macht, ne, wenn die so aufwachsen.
Total. Also das denke ich mir auch. Diese Kompetenz mit Gefühlen überhaupt umgehen zu können und eben sich selber zu lernen, dass es okay ist zu fühlen und die dürfen da sein, das verändert wirklich auch unsere Welt dann.
Ja,
Ja.
da bin ich auch fest von überzeugt.
Toll. Ha, schön. Jetzt reden wir eh schon über eine Stunde. Hey?
Ja, das war jetzt auch ein perfekter Abschluss.
Ja, voll, voll. Genau, was habe ich noch für eine Frage so abschließend? Gibt es vielleicht eine Botschaft von deiner Seite, die du gerne noch allen Trauernden mit auf den Weg geben wollen würdest?
Wahrscheinlich das, was du wahrscheinlich auch sagst, jeden Tag dafür Zeit nehmen.
Mhm.
Und ich finde, wenn man die Gefühle da sein lässt und nicht mehr Angst davor hat, ne, egal ob das Trauer, Wut oder Angst ist, dann kann man erst so die Qualität von diesem Gefühl auch spüren und kommt da erst rein, dass das nichts Schlimmes ist. Also
Ja.
ich finde zum Beispiel, Wut hat, wenn man sie da sein lässt, was unheimlich Aktivierendes,
Voll.
gibt unheimlich viel Kraft, ne? Und wenn ich zum Beispiel so richtig wütend bin, brauche ich auch weniger Schlaf. Und so zum Beispiel, ne? Also das ist ja irre eigentlich. Oder die Trauer hat für mich was unheimlich Erdendes. Und man kann da drin also auch so andere Qualitäten finden, wenn man sich darauf einlässt. Und gleichzeitig ist es ja, glaube ich, auch total logisch, wenn man sich klar macht, dass man jeden Tag sich diesen Gefühlen stellt, ne? Egal, was das Thema ist, ob Trauer oder Wut oder was anderes, dann kann sich halt auch gar nicht so leicht was aufstauen.
Toll.
Und dann geht es uns einfach dauerhaft besser. Also das ist auch das, was ich immer meinen Leuten sage, wirklich jeden Tag Gefühle fühlen. Und was zum Beispiel auch total helfen kann, ist, dass man sich zwischendrin über den Tag verteilt aufschreibt, wenn man merkt, da ist jetzt ein Gefühl und man kann aber nicht hingucken. Ne? Man hat die Zeit nicht, jetzt Übungen zu machen von dir oder Hypnose zu machen. und sich dann kurz eine Notiz zu machen und zu sagen, da war so ein ekliges Gefühl, ne? Oder da war
Ja.
kurz dieser Moment, wo das hochkam. Und dann abends bewusst, oder auch 3 Tage später zur Not, ne? Aber dann, wenn man Zeit hat, nochmal auf die Liste zu gucken und zu sagen, ah ja, da wollte ich mich nochmal durchfühlen, so in Anführungszeichen. Und dann
Voll,
dafür
voll.
nochmal Zeit nehmen.
Das finde ich auch richtig schön. Und wenn jetzt jemand eben sagt, er will irgendwie bei dir was machen, Ausbildung oder Kurs, was auch immer, wo findet man die? Wie heißt deine Website? Wir packen natürlich den Link eh in die Shownotes,
Ja,
aber vielleicht nochmal so zum
genau.
Abschluss.
Ihr findet mich auf meiner Homepage drjohannadisselhoff.de. Ihr findet mich auf Instagram @johannadisselhoff und auf TikTok heiße ich genauso @johannadisselhoff. Und ich habe einen Mitgliederbereich, da ist der Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs mit drin, den man da machen kann. Und da gibt es auch wöchentliche Live-Calls mit mir, wo man direkt mit mir auch Hypnose machen kann, wenn man möchte und direkt mir auch Fragen stellen kann. Und in der Mitgliedschaft inklusive ist auch mein Telegram-Kanal. Da kann man mir Nachrichten schicken über den Mitgliederbereich, die ich dann per Sprachnachricht anonymisiert natürlich im Telegram-Kanal beantworte. Also das ist auch eine Möglichkeit, wo man sich, wenn man möchte, jeden Tag melden kann und wo wir dann wirklich an einem bestimmten Thema arbeiten können. Und wer lernen möchte, Hypnose mit anderen Menschen zu machen, der kann gerne in meine Ausbildung kommen. Die nächste Runde startet im Mai. Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt vorher noch ausstrahlst, aber
Ja, doch.
die, genau, dann passt das ja noch. Genau, das sind die Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten. Und vielleicht magst du auch gerade noch mal sagen, wenn
Ja,
man
voll.
jetzt neugierig geworden ist, wo kann man Seelensport machen?
Ja, bei mir lautet die Website, ich bin ja aus Österreich, seelensport.at ist das und auch auf Instagram oder Facebook sind wir vertreten, unter Seelensport zu finden. Und ja, bei uns gibt es eben auch Ausbildungen natürlich, wer eben Seelensport weitergeben möchte, Kurse machen will. Oder eben, wir haben da Online-Programme, besonders auch unser Online-Programm Winterkraft, das ist unser größtes eben. Da war die Johanna auch schon Teil davon mal. Und das geht immer von Oktober bis Februar mittlerweile. Also es ist echt ein großes Programm mittlerweile. Und wir haben auch Erholungswochen vor Ort. Also wer sagt, er wird so gern in die Tiroler Berge reisen und mit der Trauer im Gepäck, dann gern. Wir haben Erholungswochen und da ja, ist eine ganze Woche, wo ich begleite mit Seelensport. Genau.
Auch ein tolles Angebot. Ja,
Schön.
richtig
Ja.
gut.
Dann sind wir schon am Ende. Wahnsinn. Ja, danke, danke für das
Ja, die Zeit
Gespräch.
ist jetzt verflogen, ne?
Ja, Wahnsinn, gell?
Total.
Uff, ich glaube, ich hätte nur 20 Fragen.
Ja, wir machen das
Folge
einfach
2.
nochmal demnächst.
Cool. Na, es war volle Schirn. Also hat mich echt gefreut und ich bin mir sicher, alle, die uns zuhören, die können da viel draus mitnehmen.
Absolut, bin ich auch davon überzeugt. Vielen, vielen Dank, Katrin.
Schön. Dann an alle da draußen, tschüss, bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.